Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin heute nicht allein im Studio, sondern begrüße herzlich den Regisseur Günther Jeschonek und den Schauspieler André Hennicke. An diesem 1. Juli, an dem 1990 die Währungsunion in Kraft trat, mit der unwiderruflich das Ende der DDR eingeläutet wurde. Meine Gäste Günther Jeschonek und André Hennicke verbindet, dass sie einst in dem Staat lebten, den es seit 30 Jahren nicht mehr gibt, und eine Theaterinszenierung in Senftenberg in der Niederlausitz im Jahr 1984. Das Theaterereignis liefert uns den Stoff für eine Porträtreihe in den Zeitfragen von Deutschlandfunk Kultur. Denn beteiligt waren damals 1984 Schülerinnen und Schüler aus Senftenberg.
Unser Patenschaftsabschluss im Theater. Am 8.6.1984 lud uns unsere Patenbrigade zu einem Theaterbesuch ein. Es war die erste Premierenvorstellung des Stückes »Stadt ohne Liebe«.
So war das damals, 1984. Allerdings nicht im Originalton, sondern nachgesprochen von Jakob Heimendahl, einem Schüler am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin.
Wir trafen uns schon eine halbe Stunde vorher in der Theaterkantine, da noch der Patenschaftsvertrag abgeschlossen werden sollte. Dort waren wir Schüler der Klasse 6R, unsere Klassenleiterin, Fräulein Skubowski, Frau Budek, Frau Winter, Frau Franz und Frau Petsch vom Elternaktiv sowie Frau Wendt anwesend. Die Patenbrigade war durch mehrere Mitglieder vertreten. Der Intendant, Herr Schmidt, begrüßte uns herzlich. Danach wurden die Verpflichtungen verlesen und anschließend wurde der Vertrag von beiden Partnern unterzeichnet. Zum Schluss bekamen wir Kinder jeder ein Glas Saft. Im Anschluss daran gingen wir in den Theatersaal und sahen uns die Vorstellung an. Dieses Stück hat allen gefallen und es war ein erlebnisreicher Abend für uns.
1990, als die DDR unterging, waren die Schülerinnen und Schüler aus Senftenberg gerade auf dem Sprung ins Erwachsenenleben. Heute sind sie knapp 50 Jahre alt, stehen mitten im Leben und wir werden sie in den kommenden 3 Monaten immer mittwochs zu Wort kommen lassen. Was ist aus diesen jungen Leuten geworden? Wie haben sie die Herausforderung gemeistert, in ein Leben einzutreten, auf das sie niemand vorbereitet hatte? Ehemalige Schülerinnen und Schüler aus Senftenberg in der Niederlausitz. Der Ausgangspunkt, wie gesagt, eine ganz ungewöhnliche Theaterinszenierung 1984. Stadt ohne Liebe, Herr Jeschonek, was war das für ein Stück?
Stadt ohne Liebe, grau, mit Mauer, umgeben, Stacheldraht, Strom im Stacheldraht. In dieser Stadt gibt es keine Farben, kein Gesang, kein Lachen, keine Blumen. Und in diese Stadt steigt ein Clown ein, der genau das Gegenteil dort einbringt. Der klettert über diese Mauer, bringt Farbe rein, Buntheit, Lachen und verliebt sich in die Tochter des Regenten, was natürlich dann nicht nur ein Skandal ist, sondern diese Stadt durcheinanderwirbelt, weil das darf es gar nicht geben. Die beiden werden verhaftet und diesem Clown folgt ein Junge. Und dieser Junge wurde damals von André Hennicke gespielt. Wir werden ja darauf noch zu sprechen kommen. Und der ist ein Fan von dem Clown. Und der rettet die beiden und rettet am Ende die Einwohner dieser Stadt.
Herr Hennicke, wir kennen Sie ja heute aus vielen Filmen und Fernsehproduktionen. Der Untergang, Speer und Er, Sophie Scholl, die letzten Tage, der alte Affe, Angst. Für Sie war das damals, nach Ihrer Schauspielausbildung, im Grunde die erste Rolle, die Sie gespielt haben, der Junge.
Genau. Da betrat ich zum ersten Mal die Bretter, die die Welt bedeuten. Ich war hungrig, ich war geil auf Spielen, ich wollte mich austoben, ich wollte alles machen, ich wollte Helden spielen und ich wollte rauf auf die Bühne und das war ein ideales Stück für mich. Da ging es erstmal gar nicht, das haben wir dann später bei den Konzeptionsproben und beim Lesen haben wir dann plötzlich so... sind mir so die Augen aufgegangen. Erst war es halt nur ein Märchen und das läuft dann halt so und so ist das halt so. Und dann kriegt ihr das plötzlich immer diese politischen Dimensionen. Und das habe ich später in der DDR dann noch öfter erfahren, dass das Theater war halt das einzige Medium, in dem man sozusagen subversiv sein konnte. Da konnte man mit einem einzigen Satz, mit einem Wort die ganze Bonzenhierarchie auf die Palme bringen. Und zum Beispiel, wenn man im Schiller, der Don Carlos sagt, geben Sie Gedanken, Freiheit, Sir. Da musste man sich als Schauspieler nur kurz zum Publikum hin und dann hatte man einen Szenenapplaus für den Text, den Schiller vor 200 Jahren geschrieben hat. So, und das war für uns eigentlich das interessanteste Medium, weil wir da Regimekritik mit reinbringen konnten und kämpfen mussten darum auch.
Und dieses Stück war ja im Grunde, im ganzen Ansatz war es ja ein subversives Stück. Ein politisches Märchen für Erwachsene von dem russischen Autor Lew Ustinov, 1984 am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg in der Niederlausitz inszeniert. Eine graue Stadt von einem Despoten regiert, fest eingemauert. Welch eine Anspielung damals. Warum sich Günter Jeschonek damals an einen so heiklen Stoff gewagt hat, wird vielleicht deutlich, wenn man kurz auf seinen Lebensweg in der DDR zurückblickt. Gleichsam in Stichworten von Magdalena Neubig.
Geboren wurde Günter Jeschonek 1950 in Halle an der Saale. Im Alter von 7 Jahren zog er mit seiner Familie nach Ost-Berlin. Nach der Schule machte er eine Lehre in der Landwirtschaft. Sein anschließendes Agraringenieurstudium musste er unterbrechen, weil er nicht an der vormilitärischen Ausbildung teilnehmen wollte. Um nach dem Studium dem Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee zu entgehen, plante Jeschonek 1973, in den Westen zu fliehen. Schon an der Grenze zur Tschechoslowakei wurde er aber festgenommen und musste zur NVA. Zur Kunst kam Jeschonek dann über ein 4-jähriges Schauspielregiestudium. Aufgrund seiner systemkritischen Theaterstücke wurde die Staatssicherheit schnell auf ihn aufmerksam und schon bald folgten Inszenierungsverbote. Als er 1986 einen Ausreiseantrag stellte, bekam er ein 2-jähriges Berufsverbot. In dieser Zeit gründete Jeschonek eine oppositionelle Arbeitsgruppe für Ausreisewillige. Am 10. Dezember 1987 wurden Günter Jeschonek und seine Familie aus der DDR ausgebürgert.
So begann die neue Zeit schon 1987 für Sie, Herr Jeschonek. Sie haben dann ja erstmal weiter als Regisseur gearbeitet und in den letzten Jahren sind Sie ja, ich sag mal, das ist ja wahrscheinlich eher ehrenamtlich tätig gewesen, haben sich intensiv darum gekümmert, dass das Denkmal für Freiheit und Einheit in Berlin vielleicht trotz aller Widerstände denn dann jetzt doch noch realisiert werden kann. Sie haben 1983 das Engagement in Senftenberg bekommen als Spielleiter und inszenieren im nächsten Jahr ein solches Stück. Wie kamen Sie dazu?
Also ich war selber überrascht, dass der Intendant mich gefragt hatte. Ich war, wie gesagt, Spielleiter. Hatte ein halbes Jahr vorher hatte ich ein Brecht inszeniert dort, auch eine DDR-Erstaufführung, war auch ein Novum, hat mir die Brecht-Erben erlaubt. Und dann hat mir der Intendant dieses Stück hingelegt und ich habe das gelesen und dachte, der muss sich doch irgendwas dabei denken. Ja? Und dann haben natürlich der Dramaturg und ich gesagt, okay, diese Chance nutzen wir. Wir mischen die Stadt auf und werden den Senftenbergern den Spiegel vors Gesicht halten und werden ihn vorführen über ein Märchen für Erwachsene. Das ist ja ein Genre, was gerade in der osteuropäischen Literatur ja immer eine große Rolle gespielt hat. Werden wir ihnen den Spiegel vors Gesicht halten, mal sehen, ob sie sich wiedererkennen. Und haben dazu dann auch noch ein wirklich sehr provokantes Programmheft gemacht. Und alles ging durch, wir haben uns gewundert.
Hat das Publikum direkt darauf reagiert? Hat das Publikum die Botschaft verstanden?
Ich bin mir unsicher. Also ich denke, also so blöd können sie ja nicht gewesen sein. Ich denke ja, wenn ich mir dann die Theaterkritik dazu angucke und die lese, dass die Inszenierung quasi sich mit dem Imperialismus auseinandersetzt, da habe ich mich schon gefragt, ja, was ist das eigentlich? Also es war merkwürdig, es hat funktioniert.
Und es hat keinen Skandal, es gab keinen Theaterskandal.
Es gab keinen Theaterskandal. Möglicherweise der Autor, ein sowjetischer Dichter. Also ich weiß es nicht, ob es selber auch ein Spiel war von dem Intendanten. Kann ja auch sein, zu sagen, gucken wir mal, ich schicke den mal vor. Wie weit können wir gehen? Auch das ist denkbar, ich weiß es nicht.
Herr Hennecke, Stadt ohne Liebe, würden Sie uns einen kleinen Ausschnitt zitieren?
Ja, sehr gern. Heute mit meiner alten Stimme klingt das natürlich alles ein bisschen anders. Ja, ja. Damals war ich der Junge, in den Anfang 20. Um mich zu hängen, muss man mich fangen. Um mich zu verbrennen, müsst ihr mich erstmal haben. Und überhaupt, ihr gefällt mir alle nicht. Ihr seid grausam und langweilig. Zu euch ist ein großer Clown gekommen. Er will euch erfreuen, euch alle erfreuen. Ich habe seine Tricks in 5 Städten gesehen. Einfach zum Totlachen. Und ihr zwingt ihn, Geld zu machen. Ihr seid schlimmer als die größten Bankräuber. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich habe all ihre Geschichten mitgehört. Sie sind nicht nur grausam, sondern auch habgierig. Unser Lehrer hat immer gesagt, die meisten Menschen sind an der Pest zugrunde gegangen und an der Habgier. Wetten, dass ich noch Kommandeur werde? Hey Schwalbe, verehrte Königin Schwalbe, ich brauche unbedingt deine Hilfe.
Schönen Dank. Das Theater der Bergarbeiter. Wer war im Publikum?
Also das Theater der Bergarbeiter hat damals schon einen guten Ruf gehabt, wurde von den Bürgerinnen und Bürgern und den Bergarbeitern sehr angenommen. Und Senftenberg war immer ein Sprungbretttheater. Also da haben viele wichtige Schauspieler, Regisseure, die Karriere gemacht haben in der DDR, so wie André Hennecke dann später, haben dort begonnen. Und ich kann sagen, dass die Bevölkerung dort sehr interessiert war an dem Theater. Und das ist heute auch noch so. Ich habe also dort bei meinem Besuch in Senftenberg Menschen gefragt, da haben die gesagt, wir lieben unser Theater. Das heißt ja heute Neue Bühne Senftenberg. Wunderbar geworden,
nach wie vor schön. Ein großer Name.
Also nach wie vor eine große Resonanz und eine ganz wichtige Institution in dieser Stadt.
Ich würde sagen, der Unterschied zu heute ist der, dass wir als Schauspieler in der DDR immer eine politische Funktion hatten. Ob wir die selber wahrgenommen haben oder ob wir uns selber so gesehen haben, spielte keine Rolle. Es war halt das einzige Format, sage ich mal, in dem man noch so ein bisschen provozieren konnte und ein bisschen subversiv sein durfte. Und wir Schauspieler haben das natürlich auch weitlich ausgenutzt. Es ging ja auch, gerade in Senftenberg erinnere ich mich, immer um diese Kämpfe um einzelne Worte, um Sätze. Da kam die Parteileitung, hat sich reingesetzt, hat gesagt, ja, finden wir ganz gut, aber diese drei Sätze, die müssen raus. Und dann dieser wochenlange Kampf um einen Satz, um ein Wort. Und das war für uns natürlich immer, wir waren an der vordersten Front. Niemand durfte so weit sich vorwagen, wie wir Künstler oder wir Theatermacher oder so. Die Filmemacher, das wurde zensiert von vorn bis hinten. Da gab es keine freien Atmer. Und im Theater, da konnte es sogar, selbst wenn man was verboten bekommen hatte, konnte man während der Premiere, und die haben das dann teilweise auch gesagt, wenn ihr zur Premiere diesen Satz sagt, habt ihr nur eine einzige Vorstellung. Und das ist die Premiere, danach ist Schluss. Also wir konnten uns entscheiden, bringen wir die Zuschauer einmal zum Kochen, zum Rasen, die freuen sich wie Sau, oder wir halten uns an die Zensurregel und dann wird das Stück wiederholt. Und dann freuen sich alle ein bisschen lauwarm. Aber im Grunde genommen haben wir immer die Provokation gesucht. Wir haben sie oft gewonnen, aber meistens haben wir sie verloren.
Sie haben damals, Herr Joschanek, Sie haben damals Schüler mit einbezogen. Wir haben das ja vorhin gehört, die hatten ja förmlich einen Vertrag mit Verpflichtungen.
Die Klasse hatte ja selber das Interesse, mit dem Theater zusammenzuarbeiten. Eine der Mütter dieser Kinder hat an dem Theater gearbeitet und die hat diesen Patenschaftsvertrag eingefädelt. Die Klassenlehrerin war auch selber am Theater sehr interessiert. Also Theater hat in der Schule in der DDR eine große Rolle gespielt, muss man wirklich sagen. Und das haben mir die Schülerinnen und Schüler auch heute noch mal beschrieben. Die haben gesagt, wenn wir eine Reise gemacht haben, sind wir grundsätzlich jeden Abend mit unserer Lehrerin ins Theater gegangen.
Ah, wie schön.
Absolut unüblich heute. Dann haben wir die gefragt, der Dramaturg und ich, haben die gefragt, habt ihr Lust fürs Programmheft Texte zu schreiben? Und da haben wir sie gefragt, wie stellt ihr euch 1984 als 12-Jährige eine Stadt ohne Liebe vor? Und dieser tolle Text von einer der Schülerinnen, mit der ich dann jetzt ein Interview auch geführt habe, die hat natürlich einen super Text geschrieben.
Das hören wir uns mal eben kurz an. In einem Zitat wiederum von einer Schülerin aus dem Berliner Gymnasium zum Grauen Kloster.
Wie stellst du dir eine Stadt ohne Liebe vor? In dieser grauen Stadt wird sich kein Mensch wohlfühlen. Krankheiten werden häufig auftreten, weil die Sonne und Pflanzen, welche ja Sauerstoff erzeugen, fehlen. Die Menschen kleiden sich grau und schwarz, weil sie nicht auffallen möchten. Sie sind fahl und bleich. Durch die Eintönigkeit der Stadt haben sie keine Lust, etwas zu unternehmen. Sie stumpfen ab und werden inaktiv. Die Menschen fühlen sich nicht wohl. Die Eintönigkeit drückt sie schwer. Sie möchten fliehen aus der Stadt. Aus der Starre, aus dem Grau. Aber sie tun es nicht. Sie wissen nicht, wohin. Sie kennen keine andere Welt. Sie sitzen in ihrer Wohnung, starren die Wände an. Alles ist kahl und grau. Jawohl, das Grau ist, was sie alle so trübselig macht. Aber was sollen sie tun? Die Schilder verbieten ihnen, irgendeine andere Farbe oder gar Leben in die Stadt zu bringen. Die Polizei ist streng. Manch einer hütet wie einen Schatz eine kleine Pflanze. Wenn sie blüht, wird er fast närrisch. aber er darf sich nicht verraten. Und so fließt das Leben weiter in seiner Eintönigkeit und keiner tut etwas. Cornelia, 12 Jahre, Klasse 6R, Senftenberg.
Ein eindrucksvolles Schülerzitat aus dem Programmheft 1984. Und dazu nochmal ein Gegenstück. Wünsche der Schülerinnen und Schüler 1984, wie Senftenberg 2000 aussehen sollte. All das neu eingesprochen, weil die Texte damals gedruckt erschienen, heute von Schülerinnen und Schülern im Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, Claire Bug, Marie Gößmann, Ida Linkenbach, Rahel Stummer.
Ich würde für Kinder und Jugendliche ein Freizeitzentrum mit einer Eisenbahn und einem Wellenbad bauen lassen.
Die Fabriken müssten eine doppelte Entschwefelung haben, damit unsere Luft mal sauberer wird.
Alle Schornsteine würden mit Filteranlagen ausgestattet sein.
Wenn ich im Jahr 2000 Bürgermeisterin wäre, würde ich mich dafür einsetzen, dass alle Schulen Fahrstühle haben, dass sämtliche Spezialgeschäfte abgeschafft und ein großes Kaufhaus gebaut wird, wo es endlich alles gibt. Auf allen Neubauhäusern blühen in den Dachgärten Blumen, Gräser und Kirschensträucher.
Fantasien 1984, wie Senftenberg 2000 aussehen würde. Sind Sie in Senftenberg kürzlich mal wieder gewesen, Herr Joschanik?
Ja, ich war ja da, weil wir hatten ja 2 Klassentreffen. Ich habe ja von den 16 Schülerinnen und Schülern dann 14 getroffen. Und alle haben in den Interviews gesagt, dass sie wirklich finden, die Stadt hat sich toll entwickelt. Und ich habe es auch so empfunden, sie ist farbenfroh geworden. Sie hat ja eine tolle Umgebung. Also es ist eine schöne Stadt geworden. Nicht nur Senftenberg, sondern viele andere Städte auch in Deutschland, gerade eben in den sogenannten neuen Bundesländern. Ich tue mich mit dem Begriff neu immer schwer, schon 30 Jahre alt. Aber es hat sich so viel entwickelt. Und eben dort in dieser Stadt und in dieser Region insbesondere hat sich wirklich sehr, sehr viel entwickelt. Und wenn es 1989 nicht den Mauerfall gegeben hätte und 1990 die deutsche Einheit, möchte ich nie wissen, wie lange diese Stadt noch so grau ausgesehen hätte, wie sie war.
Im Grunde genommen ist es so eingetreten, wie sie es beschrieben hat. Ja, ich finde es erstaunlich. Und so. Wir haben ja immer im Theater, wenn wir Vorstellungen gespielt haben, haben wir die Bagger gehört. Die ganze Nacht haben wir die Bagger gehört. Wir haben die kamen ja immer näher an Senftenberg. Die ganzen umliegenden Dörfer wurden aufgelöst und niedergerissen. Und da kamen die Bagger, die hörten wir. Dieses Quietschen höre ich heute noch. Und das war permanent, Tag und Nacht, ja. Mit jedem Monat wurden die lauter, weil sie halt immer ein bisschen diese Riesenbagger immer näher kamen. Das ist für mich auch ein bleibendes Erlebnis, was ich im Hinterkopf habe.
Herr Joschanik, Sie haben ja die Schülerinnen und Schüler noch mal wieder getroffen jetzt. Im Einzelnen werden wir es ja da noch hören. Was war Ihr Eindruck von diesen heute Erwachsenen, die ja um die 50 sind, knapp 50
48,
sind?
48, 47. Ich hab aufgeschlossene Menschen getroffen, die alle ihren Weg gemacht haben, muss man wirklich sagen, die mitten im Leben stehen, tolle Berufe haben. Und mir ist so insbesondere aufgefallen, so ein positiver Pragmatismus. Und der hat auch ein bisschen was mit DDR zu tun. Dass sie, also diese Generation, wenig lamentieren, sondern sagen, wir müssen gucken, wie die Situation ist, wir machen das Beste daraus. Und das ist ihre Lebenshaltung geblieben und die waren alle sehr optimistisch.
Das interessiert uns im Einzelnen und das wollen wir in den nächsten Wochen halt eben einmal genau verfolgen. Was ist aus den einzelnen Leuten, aus den Schülerinnen und Schülern, die 1984 da mitgewirkt haben und beteiligt waren, was ist aus ihnen geworden? Die kleinen Porträts wird es im Deutschlandfunk Kultur in den Zeitfragen immer mittwochs in den kommenden Wochen und Monaten geben. Da werden sie zu hören sein und auch nachzuhören sein. deutschlandfunkkultur.de.